Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Von der Frankfurter Buchmesse am Tisch heute mit Aswan Wossen Asarate. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Aswan Wossen Asarate hat sich vor 7 Jahren im Sturm das deutsche Leser-, aber auch das Kritikerpublikum erobert, damals mit seinem Buch Manieren. Das war so eine Art Sittenbild auch der deutschen Gesellschaft. Es folgten daraufhin zahllose Interviews, Lesungen, Beiträge, Diskussionen überall im Land, was nahelegte, dass Aswan Wossen Asarate damit tatsächlich einen Nerv getroffen hatte bei uns. Nun hat er einen kleinen Nachfolger geschrieben. Dieses neue Buch heißt Draußen nur Kännchen. Ich wünsche einen schönen guten Tag, Aswan Wossen Asarate.
Einen schönen guten Tag, lieber Herr Schwarz.
Aswan Wossen Asarate, Sie haben damals ausführlich Ihre Biografie erklärt, Ihre Herkunft, wie das kam, dass Sie von Äthiopien nach Deutschland gekommen sind und sich hier so heimisch fühlen, dass Sie heute sagen, ich bin Deutscher, das sind Sie jetzt auch als Staatsbürger seit geraumer Zeit, mit äthiopischem Herzen gleichwohl. Aber damit wir uns alle noch einmal wieder einfinden können in Ihr Leben, vielleicht noch mal kurz im Zeitraffer noch einmal diesen Lebensweg. Wie kamen Sie von Äthiopien nach Deutschland?
Wie Sie richtig sagten, habe ich eine deutsche Vergangenheit. Ich wurde in Äthiopien geboren, hatte deutsche Erzieherinnen und Gouvernanten, ging auf die deutsche Schule in Addis Abeba, habe dort mein Abitur gemacht, kam nach Deutschland zum Studium in Tübingen, später in Frankfurt, promoviert. Und dann kam 1974 die Revolution in Äthiopien und ich durfte nicht nach Äthiopien zurückkehren. Also blieb ich hier und wurde deutscher Staatsbürger.
Sie sprachen gerade eben von den deutschen Erzieherinnen und Gouvernanten. Das heißt, Sie hatten sehr früh in Ihrer Kindheit Kontakt mit Deutschland durch Bedienstete in Ihrem Haus. Wie kam es, dass so viele Deutsche in Ihrem Haus arbeiteten?
Also, wir haben ja eine sehr lange Tradition. Die deutsch-äthiopischen Beziehungen reichen bis ins 17. Jahrhundert. Ich muss Ihnen sagen, wussten Sie zum Beispiel, dass es in Deutschland Äthiopistik gab, bevor es Germanistik gab?
Das ist auf jeden Fall eine interessante Entdeckung.
Das ist hochinteressant, denn der große deutsche Gelehrte Hiob Ludolf hat schon Mitte des 17. Jahrhunderts an der Leipziger Universität Äthiopistik gelehrt. Deutschland übrigens gilt als die Mutter der Äthiopistik seitdem. Und wir haben über 100 Jahre deutsch-äthiopische diplomatische Beziehungen, sodass wir eine sehr enge in Kontakt mit Deutschland und seinen Bürgern hatten.
Was für ein Deutschlandbild haben Ihnen diese Dienstmädchen und Erzieherinnen vermittelt, in Äthiopien noch?
Also das waren keine Dienstmädchen, das waren hochanständige Erzieherinnen, die ich lieber Gouvernanten nennen möchte. Ich erinnere mich an eine Fibel, an meine ersten deutschen Fibel, die wunderschön war, die sehe ich noch vor mir. Und darin habe ich ein mittelalterliches Deutschland vorgefunden. Und das hat natürlich mein Deutschlandbild Jahrzehnte geprägt, bis ich dann tatsächlich Anfang der 60er Jahre zuerst mal auf Besuch nach Deutschland kam. Ich landete in Frankfurt und fragte mich natürlich, wo ist denn dieses Deutschland, was ich so gut kenne? Und ich war sehr enttäuscht, wie Sie sich vorstellen können. Es gab keine Fachwerkhäuser, es gab keine Giebeldächer, aus dem dann ein Mann herausblickte mit schlohweißen Haaren, eben der deutsche Denker. All das gab es hier nicht und ich stieg dann in einer Taxi und sagte dem Herrn, können Sie mich denn in das wahre Deutschland bringen? Dann hat er mich nach Sachsenhausen gebracht und da war es mir wohler, als ich dann diese alten deutschen Häuser sah.
Ich glaube ja wohl, dass es doch noch auch diese Deutschlandbilder gibt, von denen Sie erzählt bekamen. Man muss sie nur länger suchen, bis man auf sie stößt. Und das tun Sie ja auch ein bisschen in diesem Buch. Man muss sich dann schon sehr in die Provinz hineinbewegen. Das haben Sie getan. Und das haben Sie ja auch in diesem Buch sozusagen als kleine Liebeserklärung dieser Provinz dann auch gewidmet. Aswan Wossen Asarate, als Sie kamen, waren Sie ganz früh als Äthiopier hier heute, so schreiben Sie in diesem Buch, leben allein im Rhein-Main-Gebiet 10.000 Äthiopier. Sie sind auch immer noch da, aus guten Gründen, Sie sind ja deutscher Staatsbürger und Sie fühlen sich hier heimisch. Trotzdem frage ich mich, die Situation in Äthiopien hat sich ja heute gewandelt. Das Land ist nicht mehr das Land der 80er Jahre, als wir Äthiopien damals auf der Landkarte kennenlernten als Land der Hungerkatastrophen und Miseren. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Und diese 10.000 Äthiopier und Sie leben immer noch hier. Jetzt frage ich mich, gibt es keine Sehnsucht zurück in das Land? Oder ist der Äthiopier so, wie soll ich sagen, so offen, dass er sich dieses Land selber als Heimatland erobert hat und gar nicht mehr zurück will?
Ich glaube, ein bisschen von beidem. Äthiopien ist in unseren Herzen und das wird auch weiterhin in unseren Herzen sein. Und es gibt Momente im Leben, dass man vielleicht vom Ausland aus sehr viel mehr für sein Land tun kann, als zu diesem Zeitpunkt in Äthiopien selbst. Ich habe alles Mögliche versucht, um die wirtschaftliche Lage in Äthiopien zu verändern. Ich bin fast alle 2 Jahre in meine Heimat, in meinem äthiopischen Vaterland. Ich gehe dort nie allein. Ich bin ständig mit potenziellen deutschen Investoren unterwegs, ja, sodass ich glaube, dass ich auch meine Aufgabe und meine Verantwortung an meinem Volk auch von Frankfurt aus durchaus nachkommen kann.
Und Sie kommen auch Ihrer Sehnsucht nach. Jedenfalls lassen Sie da einen Blick zu auf Ihr Herz. Und zwar mittels eines Bildes, das bei Ihnen hängt, in Ihrem Salon, so schreiben Sie es in diesem Buch, draußen nur Kännchen. Und zwar ist das die Kopie eines Gemäldes von einer Äthiopierin, die Mitte des 19. Mitte. Jahrhunderts nach Deutschland kam, durch den Fürsten Pückler. Es geht um das Mädchen Mahbuba.
Mahbuba, richtig, ja.
Was hat diese Frau für eine Bedeutung für Sie, dass Sie dieses Gemälde bei sich aufgehängt haben?
Erstens ist sie oder war sie eine sehr schöne Frau. Und dieses Bild ist wirklich einmalig. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, sie war die erste Äthiopierin, die nach Deutschland gekommen ist. Sie werden es nicht glauben, Fürst Pückler hat diese junge Mädchen in Konstantinopel als Sklavin gekauft zuerst. Sie hat ihn nach Ägypten begleitet. Und dort hat er sich regelrecht in dieses wunderschöne junge Mädchen verliebt. Und daraus entstand eines der interessantesten Romanzen des 19. Jahrhunderts. Es wird sogar gemunkelt, er war ja mit Lucy verheiratet, dass er in späteren Jahren tatsächlich dieses Mädchen heiraten wollte. Und das in Preußen. Aber das zeigt Ihnen auch die Liberalität des Königreichs Preußen damals, denn er musste ja auch vom König die Erlaubnis bekommen, um zu heiraten. Und es wird sogar gemunkelt, dass der damalige König ihm eventuell diese Möglichkeit gestattet hätte.
Ja, diese Frau, man kann sie sozusagen immer noch besuchen. Ihr Grab ist in Bad Muskau. Im Schloss Branitz im Museum hängt das Gemälde von ihr. Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was bewegt diese Frau bei Ihnen heute, dass Sie sie als Bild im Zimmer hängen haben?
Es erinnert mich natürlich an die Tatsache, dass es für mich nicht nur ein, sondern 2 Heimatländer gibt. Ich muss Ihnen sagen, ich mache kein Hehl daraus, dass ich 2 Herzen in meiner Brust trage. Und ich habe immer wieder gesagt, Frankfurt bzw. Deutschland ist zu meiner Heimat geworden und mein Vaterland ist weiterhin Äthiopien.
Aswan Wossen Asarate, dieses Buch gibt ja wirklich berät Auskunft, ich stelle das mal ein bisschen auf, dieses Buch gibt berät Auskunft über all die Gefühle, die Sie entwickelt haben hier, seitdem Sie hier sind, seit Ende der 60er Jahre. Sie schlagen immer wieder einen Bogen zurück in die Anfangszeit. und sie schlagen immer einen Bogen wieder zurück in die Gegenwart. Und man lernt vieles kennen von dem, was sie sich hier angeeignet haben, was sie lieb gewonnen haben, an was sie Anstoß genommen haben. Es wird ja auch nicht mit Kritik gespart. Bevor wir auf ein paar Aspekte eingehen, gibt es immer noch Momente im Leben hier in Deutschland, wo Sie sich fremd fühlen?
Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass es diese Momente gibt. Denn wissen Sie, ich habe ein Privileg im Gegensatz zu vielen Ausländern, die zum ersten Mal nach Deutschland kommen. Ich kam in dieses Land und konnte die deutsche Sprache. Ich wusste etwas über die deutsche Kultur. Ich konnte mich hier und da konnte ich mich auch noch an Menschen wenden, die ich sogar kannte, bevor ich nach Deutschland kam. Das hat mir natürlich die Zeit, die ich dann in Deutschland verbracht habe, wahnsinnig erleichtert. Ein normaler Flüchtling kommt nach Deutschland, er spricht die Sprache nicht, er hat noch nie in seinem Leben etwas von der deutschen Sprache oder von der deutschen Kultur kennengelernt, und dass er überhaupt keine Kontakte in diesem Land hat, davon können Sie ausgehen. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, in dieser Zeit, wo wir immer über Integration reden, würde ich mir wünschen, dass jeder Ausländer, der nach Deutschland kommt, als allererstes die Möglichkeit bekommt, so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu erlernen. Und wenn es auch nur ein Asylant ist, den man dann nach 3 Monaten wieder in seine Heimat zurückschickt, glauben Sie mir, ein Mensch, der eine Sprache kennengelernt hat, wird immer mit diesem Land, das ihm diese Sprache gegeben hat, verbunden sein.
Sind Sie als Äthiopier vielleicht sogar ein bisschen privilegiert? Man spricht von den Äthiopiern als Menschen, die sich sehr leicht in neue, in fremde Sprachen einfinden, weil in ihrem Land selber schon so viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Das heißt, sie sind auch im Land selber mit verschiedenen Sprachen, ich glaube, man kann wirklich von Sprachen und nicht von Dialekten sprechen,
Nein,
aufgewachsen.
Sie haben so recht. Wir haben eine Bevölkerung von 85 Millionen ungefähr in Äthiopien zu diesem Zeitpunkt. Wir haben 120 verschiedene Ethnien und 84 verschiedene Sprachen. Es gibt natürlich eine Hauptsprache, das Amharische, die wiederum die einzige Schriftsprache in ganz Afrika ist. Sie wissen, dass wir in Afrika etwa 1000 Sprachen haben. Und das Amharische ist die einzige Schriftsprache, also die Sie tatsächlich mit eigenständigen Buchstaben schreiben können.
Und es fiel Ihnen dann auch leicht, das Deutsche zu lernen hier?
Ich glaube, Äthiopier sind tatsächlich sehr begabt, was Sprachen angeht. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einem Frankfurter Lokal, in einem äthiopischen Lokal, und ich begegnete ein junges Mädchen, die perfekt Deutsch gesprochen hat. Und ich habe gesagt, sag mal, wie lange bist du eigentlich hier? Und die sagte, 18 Monate. Ich konnte es nicht glauben.
Auch diese Geschichte ist nachzulesen in diesem neuen Buch, Draußen nur Kännchen. Auf Inhalte dieses Werkes kommen wir zu sprechen nach einer ersten musikalischen Zäsur. Und alle Titel, die wir heute hören, stammen von dem belgischen Komponisten Wim Martens. Das erste Stück, das wir hören, trägt den Titel Finding a People. Der Doppelkopf in HR2 Kultur von der Frankfurter Buchmesse, heute am Tisch mit Aswan Wossen Asarate, Unternehmensberater, politischer Analyst und Autor. Und als Autor haben wir ihn heute hier, als Autor des Buches Draußen nur Kännchen. Aswan Wossen Asarate, ich nehme mal gleich den Titel auf, der ist so hübsch. Jeder hat natürlich damit eine Verbindung bei uns in Deutschland und Sie eine ganz spezielle. Ich habe am Anfang gesagt, dieses Buch zeichnet so ein bisschen Lebenslinien von Ihnen auf in Deutschland, wie Sie bestimmte Dinge, ja, anfassen, die ihnen merkwürdig vorkommen, sehr fremd vorkommen und auch kritisieren, manche, die sie gleich lieb gewonnen haben. Aber dieses Thema Kaffee ist ja eines, an dem sie erst einmal ein gewisses Unbehagen hatten, zu Recht, und dann lieb gewonnen hatten, was sich dann wiederum in dieser Formel draußen nur Kännchen manifestiert. Wie um alles in der Welt kann ein Äthiopier, der den besten Kaffee der Welt gewohnt ist, die aus meiner Sicht mittelmäßige deutsche Kaffeekultur schön finden?
Also fangen wir mal damit an, dass dieser Titel Draußen nur Kännchen, wie ist er entstanden? Sie müssen sich vorstellen, als junger Mann komme ich nach Deutschland, gehe zum ersten Mal, es war im Sommer, in eine deutsche Konditorei in Tübingen. Und ich wollte natürlich draußen sitzen und bestellte eine Tasse Kaffee. Die Dame kam auf mich zu und zum ersten Mal habe ich diese magischen Worte gehört: Nein, draußen nur Kännchen. Unter uns gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass es so etwas gibt wie Kännchen. Und meine Recherchen haben übrigens jetzt festgestellt, dass es in dieser ganzen weiten Welt nur zwei Länder gibt, die tatsächlich Kännchen produzieren.
Und Österreich nehme ich an, oder?
Österreich, ja. Und die Bundesrepublik, ja. Deutschland. Also sonst kennt man das nicht. Die Kaffeekultur in der ganzen Welt, bekommen sie ihren Kaffee immer in Tassen serviert. Natürlich war es für mich auch eine Umstellung zu sehen, dass man so schnell einen Kaffee bekam, denn in Äthiopien dauert die Kaffeezeremonie sehr lange, fast so lange wie die Teezeremonie in Japan. Und es ist dann also auch wirklich hervorragend, schmeckt auch großartig. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit auch mal den Zuhörern sagen, dass wir seit ungefähr 3 Jahren genau wissen, dass Äthiopien die Urheimat des Kaffees überhaupt ist. Bis dahin hatten wir nur eine Vermutung, etymologisch Provinz Kaffa, wo der Kaffee immer noch wild wächst und Kaffee. Aber vor 3 Jahren haben die Amerikaner 2500 Kaffeesorten in DNA geprüft. Und alle 2500 Kaffeesorten dieser Welt hatten eine Gemeinsamkeit mit der äthiopischen Bohne. Also Äthiopien ist nicht nur die Urheimat des Menschen, sondern auch des Kaffees.
Und dann ist man ja etwas gewohnt, Sie haben das eben angesprochen, dieses Ritual der Kaffeezeremonie. Dazu muss man sagen, dass das kein Folkloreakt ist, dass das nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass das zur Alltagskultur, zur täglichen Alltagskultur dazugehört, nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal in Äthiopien diese Kaffeezeremonie zu zelebrieren. Das ist das richtige Wort dafür, das wird zelebriert, das dauert 2 bis 3 Stunden. So, und dann muss man sich umstellen auf hiesige Verhältnisse. Wie kam es, dass Sie sich trotzdem damit angefreundet haben?
Ja, natürlich aus schierer Verzweiflung und Not zuerst mal. Aber ich muss Ihnen sagen, auch Deutschland hat eine eigenständige Kaffeekultur, die nicht von schlechten Eltern ist. Ich meine, es gibt Stellen und Orte, die schon eine sehr lange Kaffeetradition haben. Denken Sie bitte an das Bundesland Sachsen, das eine uralte Kaffeetradition hat, und verschiedene auch Länder im Westen Deutschland, wenn ich zum Beispiel an Bremen denke, wo ja überhaupt der Kaffee herkommt. Also das wird ja aus allen Teilen der Erde zuerst mal nach Bremen geschafft. Dort gibt es die größten Kaffee-Importeure in Deutschland und von dort aus geht es dann in alle Welt. Und so langsam gewöhnt man sich auch an Filterkaffee. Inzwischen bin ich ein großer Liebhaber des Espressos, solange es aus äthiopischen Bohnen gemacht wird.
Was manchmal schwer genug ist, hier zu bekommen. Aber gut, die Zeiten bessern sich. Ein zweiter Aspekt dieses Buch, ein ganzes Kapitel ist eigentlich diesem Thema der Lesekultur in Deutschland gewidmet. Und jetzt sind wir ja auf der Frankfurter Buchmesse, da müssen wir das natürlich auch hier ansprechen und behandeln. Und da fällt Ihnen auf, so beschreiben Sie es, dass Sie erstaunt waren und immer noch sind über des Deutschen Liebe zur Lesung, zur Autorenlesung. Ist etwas Besonderes anscheinend?
Durchaus, ja. Denn Sie werden es nicht glauben. Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo es so etwas überhaupt gibt. In England und in Frankreich kommen die Autoren zu Signierstunden, signieren ihre Bücher und gehen weg. In Deutschland aber gibt es diese alte Tradition des Vortragens, des Vorlesens. Und das nicht nur in den Großstädten. Sie müssen sich vorstellen, die Manieren habe ich in mehr als 100 deutsche Städte und Ortschaften präsentiert. Und ich habe, glaube ich, dadurch Deutschland von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus gesehen und kennenlernen dürfen.
Nun ist ja Aswan Wossen Asarate ein Mann, der sich mit den Phänomenen allein nicht zufrieden gibt, sondern er will herausfinden, ja, warum ist das so, wie es ist? Und da haben Sie eine recht spannende Erklärung sogar gefunden, wo das herkommt, dass hier so gerne gelesen wird und vor Publikum gelesen wird. Das fand ich jetzt natürlich ganz spannend, weil Sie sagten, naja, das könnte sich aus den christlichen Klöstern heraus entwickelt haben.
Ich bin davon überzeugt, dass diese Tradition des Vortragens, des Vorlesens in den deutschen und europäischen Klöstern zum ersten Mal vorkam. Denn Sie wissen ja, seit Benedikt wird in Klöstern, wird dann jeden Mittag gibt es einen Vorleser. Man darf keine Fragen stellen, es muss alles in Ruhe geschehen. Und er trägt etwas aus der Bibel vor oder aus heiligen Büchern. Und ich glaube, da hat sich das, von dort aus muss es gekommen sein.
Die anderen Länder, die anderen abendländischen Länder, die vom Christentum geprägt sind, dann irgendwas verpasst. Denn ja, der Benedikt war ja schließlich dann mehr oder weniger fürs ganze
Sie
europäische
haben, natürlich, aber das, das wundert mich umso mehr, dass Sie diese Tradition nicht hatten. Interessanterweise gab es diese Tradition im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika. Menschen wie zum Beispiel Oscar Wilde waren dort und haben Leseturnieren gemacht, wobei es nicht wirklich Lesungen waren, sondern man hat Vorträge gehalten zu einem bestimmten Thema. Bei dieser Gelegenheit wurde er gefragt, als er in New York ankam, was haben Sie eigentlich zu verzollen? Daraufhin antwortete er, nichts außer meinem Intellekt.
Ja. Ein weiteres Thema, auch glaube ich eins, das Sie hier sehr bewegt und ich glaube auch eins, mit dem wir als Leser sofort Assoziationen haben, ist das Thema Dienen und bedient werden. Nun gut, ich glaube, jeder zweite von uns kann zum Thema Service in der Gastronomie natürlich eine schlechte Geschichte erzählen, mindestens eine, weil es sonst tatsächlich nicht so ausgeprägt ist, diese Servicekultur, wie wir sie aus den romanischen Ländern kennen. Aber auf der anderen Seite merken Sie auch an, Aswan Wossen Asarate, dass wir auch selbst nicht in der Lage sind, uns bedienen zu lassen? Erklären Sie das ein bisschen.
Ja, also es gibt zuerst mal ein deutsches Wort, das ich besonders schätze. Dieses Wort heißt Demut, Mut zum Dienen. Und das haben wir in vielerlei Hinsicht, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa in den letzten Jahrzehnten verlernt. Und es ist schade. Aber ich muss Ihnen sagen, Demut allein genügt nicht. Es muss auch Anmut dazukommen. Nur Demut und Anmut gemeinsam bilden dann die wirklich guten Manieren. Und ich habe hier die Feststellung gemacht, dass in Deutschland man sich eigentlich nicht bedienen lassen möchte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dem Dienenden nicht genügend Ehrfurcht sozusagen entgegenbringt und sagt, auch ein Kellner ist eine Respektsperson. Und das schlimmste Verbrechen, was man eigentlich in Sachen Umgangsformen und Manieren von sich geben kann, ist, wenn man in einem Restaurant geht und den Kellner so behandelt, als ob er der eigene Lakai sei. Und das habe ich so oft erleben müssen, wo diese unmanierlichen Menschen dann den Kellner beschimpfen oder so tun, als ob sie etwas vom Wein verstehen und lassen den Wein dann 2-3 Mal wieder zurückschicken, um denselben Wein übrigens wieder serviert zu bekommen und dann zu sagen, jetzt haben Sie eine gute Flasche bekommen und vieles mehr. Und insofern sollten wir da unsere Eigenarten verändern und einen Menschen, der uns bedient, respektvoller behandeln und trotzdem nichts dabei fühlen, dass man auch sich bedienen lässt. Hm.
Wenn das so stimmt, wie Sie es beschreiben, dann ist es natürlich auch eine Erklärung für die, ja, für die Tatsache, dass wir uns oft schlecht bedient fühlen. Könnte sein, dass es so ist. Auf der anderen Seite könnte ich auch sagen, ist vielleicht auch ein zivilisatorischer Fortschritt der deutschen Kultur, dass wir uns nicht die Schuhe putzen lassen von Schuhputzern. Ich meine, die gibt es ja bei uns fast gar nicht. Ja? Und immer wieder gibt es Versuche. Ich sehe das manchmal am Frankfurter Hauptbahnhof, ja. Aber die verschwinden dann auch wieder anscheinend, weil es keiner wahrnimmt.
Ja, ja, das ist.
Aber es muss ja nichts Schlechtes sein.
Das ist nicht Böses, aber ich muss Ihnen auch sagen, wenn es jemand gibt, warum muss denn ein Schuhputzer sich schämen? Was ist denn dabei, wenn man mal die Schuhe putzt? Aber da sehen Sie, dass wir eine ganz neurotische Beziehung zu allem, was dienen heißt, haben. Nicht wahr? Es gibt Länder, wo man das ganz für normal akzeptieren würde. Aber in Deutschland sind wir dann ganz anders doch.
Ich habe meine Zweifel, ob wir uns da noch so entscheidend verbessern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aswan Wossen Asarate, was ich aber noch ganz, ganz spannend finde, Sie sind ein Mensch und ein Kulturmensch, der sehr viel Wert legt auf Zeremonien, auf Rituale, auf gute Sitten, auf Symbole, weil Sie ein Ordnungsgitter sind für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben. Und Sie beklagen das, dass es halt oft gerade auf höchster politischer Ebene nicht mehr aufzufinden ist. Und Sie haben da ganz interessant die Bundespräsidentenwahl des Jahres 2009 herangezogen als Beispiel, weil es da drunter und drüber ging während der Wiederwahl von damals Horst Köhler, weil da wurden schon Blumensträuße reingebracht, da war das Ergebnis noch nicht genannt und der Blumenstrauß fiel dann irgendwie unter den Tisch und musste dann hervorgezogen werden unter Gelächter. Nun gut, ist ein Kuriosum, vielleicht haben Sie recht, vielleicht ist das so. Auf der anderen Seite, und das finde ich jetzt eigentlich das Spannende und darauf will ich hinaus, Sie stellen fest, dass aber gerade diese Sprache, diese zeremonielle Sprache umso stärker sich erhalten und ausdifferenziert hat in dem Bereich der Banken und der Industrien. Und da die meisten von uns da vielleicht nicht täglich verkehren, so wie Sie, der es als Unternehmensberater quasi im tagtäglichen Umgang tut, ein paar Erklärungen dazu. Da gibt es so Rituale wie, wann kommt der Gastgeber, wann steht er hinter dem Schreibtisch auf, geht er vor den Schreibtisch oder begrüßt er hinter den Schreibtisch, ein paar Eindrücke. Hätte ich gerne dazu.
Ja, zuerst möchte ich mal zu dem, was Sie als erstes gesagt haben, noch ein paar Worte sagen. Ich muss voraussetzen, dass ich ein großer Verehrer des letzten deutschen Bundespräsidenten bin. Ich habe ihn immer wieder als den größten Anwalt für Afrika betitelt. Und wir Afrikaner haben Horst Köhler sehr viel zu verdanken. Das möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Was ich kritisiert habe, ist in der Tat die Art und Weise, wie dieses Zeremoniell so schnell über die Bühne ging. Und ich muss Ihnen sagen, auch eine Republik und ein Land, das sich demokratisch nennt, hat ein Anrecht auf etwas Zeremoniell. Und es gibt, das ist der höchste Stand, das ist der Bundespräsident, repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man da ein bisschen mehr Feierlichkeit und selbstverständliches, Ritual entwickeln würde, würde es auch der Bundesrepublik Deutschland gut tun. Das war meine Kritik. Was die Wirtschaft angeht, alles das, was Sie früher in den Königshöfen, in den fürstlichen Höfen vorgefunden haben, finden Sie heute natürlich in den großen Autokonzernen und in den Banken. Da finden Sie noch die restlichen, Rituale der guten Umgangsformen, die noch erhalten sind.
Zum Beispiel
die Tatsache, wie man einen Gast empfängt. Es gibt da Abstufungen, man kann ihn unten empfangen, man kann ihn dann im fünften Stock empfangen, und zwar vor dem Aufzug. Nein, man lässt ihn an sich herantreten, man bittet ihn zu sitzen oder man lässt ihn stehen oder man spricht überhaupt nicht mit ihm. Es ist also eine klare Abstufung, wie es damals auch in den Höfen vorhanden war. Das ist alles schön und gut, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es für die guten Umgangsformen oder für das, was ich Manieren nenne, nicht ausreicht. Denn Manieren sind nicht nur die Form. Manieren sind auch der Inhalt. Und um wirklich gute Umgangsformen zu haben, muss man zwei große Komponenten mit einbeziehen. Und zwar die innere Haltung und die Herzensbildung. Mhm. Die gehören dazu. Was nützt es denn, wenn ein Mann weiß, welche Krawatte er zu welchem Hemd, welche Schuhe zu welchem Anzug er trägt? Solange er diese zwei Elemente nicht in sich birgt, wird er immer oder wird er alles, was er tut, artifiziell aussehen.
Vermissen Sie das zweite Element, das Sie gerade beschrieben haben, manchmal in den Bereichen der Wirtschaft?
Und wie? Und vor allem sehen wir ja immer wieder zum Beispiel, wie ein abgefeimtes Mobbing vor sich gehen kann in gewissen Unternehmen, die also mit begleitet werden mit sehr, sehr guten Umgangsformen. Da muss ich Ihnen sagen, ist mir die reine Vulgarität doch sehr viel lieber als so eine artifizielle, zivilisierte Art.
Letzter Aspekt, bevor wir zu einem zweiten Musiktitel kommen. Immer wieder beliebtes Diskussionsthema in Deutschland, die deutsche Sprache und ihr Kulturverfall. Und Aswan Wassarate beschreibt das auch aus seiner Sicht, empfindet er es ähnlich, dass wir uns zu sehr von anderen Sprachen, natürlich vornehmlich vom Englischen, prägen lassen und so viele englische Wörter in unseren Wortschatz mit aufnehmen. Und dann lese ich den Satz in dem Buch: Ich jedenfalls kenne kaum eine andere Nation, schreibt Aswan Wassarate, die ihre Sprache mit einer solchen Nachlässigkeit zu behandeln scheint wie die deutsche. Warum?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir tagtäglich stelle. Vergessen Sie bitte nicht, die Sprache, die wir sprechen, ist die Sprache Goethes und Schillers, nicht wahr, und Herders. Und da darf nicht ein Wort wie Handy, das auch im Englischen keinen Sinn macht,
aber dann ist es doch ein deutsches Wort, ist doch toll.
Ja, so kann man das auch sehen.
Vielleicht muss man es sogar sehen.
Vielleicht, ja. Es kann durchaus der Fall sein. Natürlich, zum Computer können Sie nicht Rechner sagen die ganze Zeit, ist mir auch klar. Übrigens, die Franzosen tun das.
Ich weiß, aber auch im Französischen hat sich das Wort Computer eingebürgert. Aber ein Widerspruch muss ich da loswerden zu den Ausführungen, die Sie haben, weil Sie sagen, das Wort Date, das wir heute öfter benutzen für ein Treffen, wäre an die Stelle der Verabredung gerückt. Und Sie sagen, Sie wollen lieber Verabredung sagen als Date. Dagegen halte ich, dass Date etwas anderes ist als eine Verabredung. Ich verabrede mich mit einem Geschäftspartner, aber mit einem Geschäftspartner habe ich nie ein Date. Ein Date habe ich vielleicht mit einer Frau, die ich begehre und noch erobern möchte. Dann ist das ein Date. Insofern würde ich sagen, ist das doch eine Bereicherung der deutschen Sprache, wenn wir solche Wörter aufnehmen, um unsere Ausdrucksweise zu nuancieren.
Also wollen Sie mir wirklich sagen, dass wenn ich von einer Verabredung mit einer schönen jungen Dame rede, dass da nicht auch etwas Romantisches eine Rolle spielt? Ich weiß es nicht. Ich habe mich öfters so verabredet und es war von Anfang an so, dass man diese romantische Komponente durchaus in diesem Wort fand. Denn man hat nicht nur eine Verabredung mit einem Geschäftspartner. Aber vielleicht sind das Petitessen.
Ja. Mag sein, aber ich sehe es eher als eine Sprachentwicklung an. Ja. Ja?
Also okay. Ich muss Ihnen sagen, ein Date, das ist auch altersbedingt.
Klar,
ich kenne keinen einen Mann in dem mittleren Alter, der von Dates spricht. er würde sich auch, glaube ich, lächerlich vorkommen, aber ein 18-Jähriger mag es tun.
Ja, mal sehen, vielleicht sprechen dann die 18-Jährigen in 30 Jahren, wenn sie dann im mittleren Alter sind, dann immer noch vom Date. Kann ja sein, weil es in ihren Sprachgebrauch übergegangen ist. Ja. Wir machen eine zweite musikalische Pause, hören einen neuen Titel von Wim Martens, dem belgischen Komponisten, und dieses Stück heißt Zusammensetzen.
Thank you.
der Doppelkopf in HR2 Kultur von der Frankfurter Buchmesse. Mein Gast ist Aswan Vossen-Assarate. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Aswan Vossen-Assarate lebt seit über 40 Jahren in Deutschland, aber Sie haben natürlich über all die Jahrzehnte den engen Kontakt mit Äthiopien behalten. Sie sind als Unternehmensberater wirtschaftlich tätig zugunsten von Afrika überhaupt und auch noch darüber hinaus. Sie kennen also die jüngeren Entwicklungen von Äthiopien so gut wie die alten, die Sie noch sozusagen als Kind kennengelernt haben. Aswan Vossen-Assarate, das Äthiopienbild der Deutschen, ich bin mir da sicher, dass ich zumindest für 2/3 der Deutschen spreche, ist immer noch geprägt von den Bildern der 80er Jahre, als wir hier von Hungersnöten erfuhren, von Katastrophen, dann auch natürlich von schlechten politischen Verhältnissen, da kam die sozialistische Diktatur noch dazu und dann kam Karl-Heinz Böhm und fing an, uns hier zu sensibilisieren für dieses Thema mit der Stiftung Menschen für Menschen. Dann gab es sogar das große Live-Aid-Konzert damals, das auch auf Äthiopien orientiert war. So, ich glaube, wir haben diese Bilder so bei uns im Kopf behalten, dass sie ja fest betoniert sind. Und dann kommt man nach Äthiopien. Ich hatte das Vergnügen, dieses Jahr diese Äthiopien kennenzulernen und muss erstmal diese Bilder abbauen, weil er in ein Land tritt, weil ich in ein Land getreten bin, das ich in Aufbruchstimmung sah, das wirtschaftlich intakt scheint, das prosperierend scheint. Man sieht natürlich Armut, aber man sieht kein Elend mehr. Ich habe überall in allen Landstrichen Menschen gesehen an den Straßen, die daran arbeiteten, Straßen zu bauen. Ja. Hat sich da mal als Ausnahme Entwicklungshilfe wirklich bezahlt gemacht und ist nicht versickert? Kann man das so sagen?
Also fangen wir mal damit an. Äthiopiens Image. Wenn Sie vor 40 Jahren als Äthiopier nach Deutschland gekommen wären und einen Deutschen auf der Straße gefragt hätten, was verstehst du unter Äthiopien? Hätte er wie aus der Pistole geschossen zu Ihnen gesagt, die Königin von Saba, Haile Selassie und Abba Bikila, der Marathonläufer. Damit hat man Äthiopien assoziiert. Und wie Sie zu Recht sagen, fragen Sie einen Deutschen auf der Straße heute und der wird Ihnen sagen, Äthiopien ist für ihn ein Synonym für Hunger, Katastrophen und AIDS und Krieg. Nicht wahr? Fatal. Aber dass das alles wahr ist zum Teil, ist ja auch richtig. Ich will es ja nicht in Frage stellen. Aber Äthiopien ist auch ein Land der Zukunft. Äthiopien ist ein Land von großem Potenzial, die noch lange nicht ausgeschöpft worden sind. Und wir dürfen eines nicht vergessen, Äthiopien ist ein uraltes Kulturland. Nicht mal die 17 Jahre der kommunistischen Diktatur haben dagegen etwas machen können. Und ich möchte noch betonen, Äthiopien ist das Land der drei abrahamitischen Religionen auf dieser Welt. Wir haben eine sehr starke, über 2000-jährige jüdische Vergangenheit. Wir gehören zu den ältesten Christen auf dieser Welt. Sie müssen sich vorstellen, dass das Christentum schon 332 nach Christi Staatsreligion war in Äthiopien. Das wissen vielleicht die meisten. Was sie aber nicht wissen, ist die Tatsache, dass Äthiopien auch die älteste muslimische Gemeinde aufweist nach Mekka und Medina. Denn der damalige christliche äthiopische Kaiser war derjenige, der die ersten muslimischen Flüchtlinge 625 Asyl gegeben hat.
Das führt gleich zu einer zweiten Beobachtung, die ich dort machen konnte. Man liest, dass Äthiopien, es ist ein Land christlicher Tradition, aber trotzdem 1/3 der Bevölkerung ist muslimischen Glaubens. Das kommt daher, das ist von Anfang an auch oder sehr früh schon dort angelegt worden. Gut, ich habe gehört, natürlich gibt es auch in Äthiopien Konflikte, wenn mal eine Moschee gebaut wird in ein vielleicht christliches Gebiet hinein. Aber sonst konnte ich den Eindruck gewinnen, dass es da funktioniert, das Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Konfessionen. Es gibt ja auch Protestanten da, die dort leben, es gibt auch Katholiken. Hauptreligion ist aber das orthodoxe Christentum. Das war jetzt nicht nur, dass ich das an der Oberfläche jetzt aufnahm und vielleicht falsch interpretiert habe. Ist das so? Funktioniert es da, was wir hier gerade diskutieren, diese Integration und das Miteinanderleben?
Durchaus. Und ich will nicht verleugnen, dass die Geschichte Äthiopiens natürlich viele Kriege mit muslimischen Mächten auch in sich birgt, nicht wahr? Aber Wir haben seit 1541 keinen religiösen Krieg mehr in Äthiopien geführt, sodass die muslimischen und christlichen Äthiopier in friedlicher Koexistenz miteinander leben, sich gegenseitig befruchten, in wirklich durch ihre Kultur, die zusammen die verschiedenen religiösen Feste feiern. Es gibt Leute, die heißen Muhammad Ali und sind Christen übrigens in Äthiopien. Also das heißt, all diese Sachen gibt es, vor allem in der äthiopischen Provinz Wollo, wo das also dieses Zusammenleben wirklich sehr viel enger ist. Und deshalb habe ich auch die Hoffnung, dass Äthiopien das Land sein wird in Zukunft, wo ein wirklicher christlich-muslimischer Dialog vonstatten gehen kann.
Ja, und ein vielleicht richtig christlich-muslimischer Staat.
Ja, das ist, ja, absolut richtig.
Ein Potenzial, das, glaube ich, nur ganz wenige andere Länder haben.
Und ich darf noch dazu fügen, lieber Herr Schwarz, dass der Islam in Äthiopien ist der einzige Ort, wo der in der ganzen Welt, wo der Islam nicht mit Feuer und Schwert gekommen ist. Also das ist, dass wir später Kriege hatten, ist was anders. Aber als erstes kam er, die ersten Muslime kamen als Flüchtlinge. In Äthiopien ist vom Propheten Mohammed deshalb auch gesegnet worden, dass wir die ersten muslimischen Flüchtlinge aufgenommen haben.
Ein weiterer Beweis für ein Land von maximaler Eigenständigkeit. Wir haben schon von Ihnen erfahren, Aswan Wossen Asarate, von der dieser hohen Kaffeekultur in diesem Land. Wir haben die religiöse Kultur angesprochen. Dazu muss man noch addieren, dass Äthiopien eine ganz eigene traditionelle Musikszene hat, ja, die auf eigenen Instrumenten, die, glaube ich, gar nicht über Äthiopien hinaus gelangt sind, beruht und auch auf eigenen Liedern. Es werden alle Sparten der Musik abgedeckt, ja, vom Jazz über Folk und Pop und sogar Rock. Hängt das alles damit zusammen, wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, was wir jetzt hier entwickelt haben, doch dann mit der Tatsache, dass dieses Land, das wissen auch die meisten nicht, nie kolonialisiert worden ist?
Natürlich. Äthiopien ist das einzige Land in Afrika, das niemals kolonialisiert wurde, mit Ausnahme der 5 Jahre der italienischen faschistischen Besetzung zwischen 1936 und 1941. Das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass Äthiopien eine eigenständige Kultur aufrechterhalten konnte. Aber auch die Tatsache, dass Äthiopien immer vieles Ausländische in sich gesogen und aufgenommen hat, hat eine große Rolle gespielt. Wer glaubt mir, wenn ich heute sage, dass im 6. Jahrhundert Griechisch die zweite Sprache am Hofe von Aksum war? Wir haben heute griechische, also Münzen vorgefunden aus der aksumitischen Zeit mit einer Beschriftung auf Griechisch auf dieser Seite und auf der anderen Seite am Ges, nicht wahr? Also das Altäthiopische. Ja. Wir hatten die besten Beziehungen zu der mediterranen Welt in diesen Jahren gehabt. Herodot sagt, dass Äthiopien zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert zu den 5 größten Mächten der Welt gehört hat. So kann man sagen, dass die äthiopische Kultur von so vielen anderen Kulturen beeinflusst worden ist, sodass diese Eigenarten vorgekommen sind.
Ja, und bewahrt worden sind. Also ein Land von hoher Integrationskraft, ja, das ja, und Integrationsfähigkeit anscheinend auch eine Tradition, die über Tausende von Jahren immer wieder weitergegeben worden ist und die auch bis heute, glaube ich, feststellbar ist. Eine Antwort hätte ich gerne von Ihnen noch. Noch einmal zurück zu dieser großen Hilfe, die auch natürlich von deutscher Seite hier stattfand in den 80er Jahren. Und wenn man durch Äthiopien fährt, jedem kleinem Kind ist sogar dieser Name des Projektes Menschen für Menschen ein Begriff. Die können das alle sagen. Die sagen das auf Deutsch, Menschen für Menschen. Das ist gesetzt. Das weiß dort jeder. Welchen Anteil hat das an diesem wirtschaftlichen Wiederaufstieg von Äthiopien?
Also Karl-Heinz Böhm hat Gewaltiges geleistet. Und ich kann Ihnen versichern, dass die Projekte von Menschen für Menschen, soweit ich sie begutachten könnte und sehen könnte, fabelhaft organisiert sind. Das muss man wirklich sagen. Aber ich muss Ihnen eines sagen. Ich hoffe, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt zu den ersten Ländern Europas gehören wird, die dann doch eine andere Entwicklungspolitik in Zukunft betreiben. Es ist richtig, dass die Entwicklungshilfe einiges Gutes in Äthiopien und auch in Afrika geschaffen hat. Aber wir müssen auch ganz kritisch die Entwicklungshilfe betrachten. In den letzten 20 Jahren sind ungefähr 30 Milliarden an Entwicklungshilfe nach Afrika geflossen. Und leider muss ich Ihnen sagen, in einigen afrikanischen Ländern geht es uns schlechter als vor 20 Jahren. Also müssen wir jetzt die Entwicklungshilfe doch anders sehen. Wir müssen zusehen, dass wir nur langfristig funktionierende Projekte, nachhaltige Projekte, umweltfreundliche Projekte unterstützen und endlich auch aufhören, diesen Staaten Budgethilfe zu geben.
Aswan Wossen-Asarate, ganz herzlichen Dank für all diese Auskünfte und auch noch für diesen Appell zum Schluss. Dankeschön, dass Sie hier waren als mein Gast im heutigen HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeber war Martin Maria Schwarz von der Frankfurter Buchmesse. Verabschiede ich mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.